Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zur 100. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Ich habe ein großes Grinsen im Gesicht, wo ich das sage. Ich bin echt super stolz, dass ich den Podcast in den letzten 2 Jahren vorangetrieben habe, in meinem doch sehr manchmal chaotischen und sehr busy Alltag mit Kleinkind. Und ja, ich wollte ein großes Dankeschön aussprechen, natürlich an die 99 Frauen und den einen Mann, die ihre Geburtsgeschichten hier erzählt haben, aber natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, die Hörerinnen und Hörer, die den Podcast regelmäßig hören, die ihn unterstützen und teilen. Und ja, ich bin einfach super dankbar und super happy, dass es diesen Podcast gibt und freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Heute gibt es die Geburtsgeschichte von Nadia, meiner Kollegin aus der Schweiz, die dort mit 2 anderen Frauen zusammen den Geburtspodcast betreibt. Und Nadia erzählt uns von ihren 2 recht schnellen Geburten in einem Geburtshaus. Viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Manchmal entstehen aus der Not heraus großartige Dinge. Windelbär-Gründer Paul konnte für seine Tochter einfach keine funktionierenden Spucklätzchen finden, die die herabrinnende Spucke auffangen und gleichzeitig am Körper aufliegen und sich nicht über das Babygesicht stülpen. Die Windelbär-Spucklätzchen haben einen flexiblen Spuckfang, der sich perfekt an den Hals deines Kindes anschmiegt und Flüssigkeit verlässlich aufsaugt, bevor diese auf die Kleidung gelangt. So geht nichts mehr daneben und Baby und Outfit bleiben trocken. Paul hat 2 Jahre lang seine selbstgenähten Spucklätzchen für seine Kinder verwendet, bevor er Windelbär gegründet hat. Als Unternehmer kam für ihn nichts anderes in Frage, als auf Nachhaltigkeit zu setzen, sodass weder Umwelt noch Mensch durch seine Produkte Schaden nehmen und unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben. Du findest alle Produkte von Windelbär über den Link in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen, Nadia. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner Kinder erzählst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Sehr gerne. Kannst du dich kurz vorstellen, Nadia? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Sehr gerne. Ich bin Nadia. Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann und meinen mittlerweile 2 Kindern in der Schweiz, in der Nähe von Basel, in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Wir haben nicht mal 300 Einwohner. Genau, ich arbeite Teilzeit im Kindergarten. Mein Mann arbeitet auch Teilzeit. Wir teilen uns die Kinderbetreuung ein bisschen. Genau.
Schön. Und du hast ja auch selber einen Podcast.
Genau. Ich habe, als meine Tochter 1 wurde, angefangen, mit 2 weiteren Baslerinnen einen eigenen Geburtspodcast auf die Beine zu stellen. Und sind mehrheitlich Schweizerinnen, die ihre Geschichten erzählen. Und es macht mega Spaß, so etwas nebenbei zu haben, was nicht Arbeit ist, um Geld zu verdienen und nicht nur Kinder, sondern einfach mal so ein bisschen wieder Nadja-Zeit und was zu machen, was einfach für mich ist.
Ja, genau. Und deine Kollegin, Podcaster-Kollegin Naomi war ja auch schon bei mir im Podcast.
Genau. Nach dem ganzen selber aufnehmen habe ich jetzt irgendwie gefunden, ich hätte auch mal Lust, meine Geschichten nochmal zu erzählen mit ein bisschen zeitlichem Abstand, einfach um das nochmal zu erleben.
Ja, schön. Dann lass uns gleich anfangen. Die Schwangerschaft von deinem ersten Kind, war die geplant oder war die eine Überraschung?
Die war so halb geplant und halb eine Überraschung. Es war so, dass mein Mann und ich schon sehr lange zusammen sind. Wir haben im 2019, im Februar, an unserem 10-jährigen Jubiläumstag geheiratet. Und für uns war immer klar, irgendwie, da kommen halt bald mal Kinder, so, aber so in 1-2 Jahren. Und ich habe dann nicht mehr hormonell verhütet, schon eine ganze Weile. Wir haben dann einfach mit Kondom verhütet und mir war es dann wichtig, dass ich einfach meinen Zyklus ein bisschen besser kennenlerne. Ich habe dann im Frühling angefangen, die Temperatur zu messen. Mhm. Aber wirklich nur die Temperatur zu messen, also Zervixschleim habe ich nicht gemacht und hatte einfach eine App, wo ich immer eingeschrieben habe, wenn ich meine Tage habe. Und immer so gut 2 Wochen rund um den Eisprung haben wir halt verhütet. Aber wir haben halt gesagt, wenn es passieren würde, wäre es okay. Aber es, ja, wäre halt auch, ist auch okay, wenn es jetzt nicht passiert. Also wir schauen so ein bisschen. Und ich habe da schon so gemerkt, das war immer, wenn es so darum ging, bald bekomme ich meine Tage, war so, oh Gott, hoffentlich bekomme ich sie jetzt, weil irgendwie wollte ich halt noch nicht unbedingt schwanger werden, aber es war trotzdem so ein mega Wunsch, das bald zu erleben, weil es irgendwie so in meinem Kopf war, wir heiraten, jetzt bekommen wir Kinder. Und im Sommer gab es da schon mal einen Moment, wo ich einmal getestet habe, weil meine Tage nicht gekommen sind, dann sind sie aber gekommen. Also ich hatte so ein bisschen unregelmäßigen Zyklus, so durchschnittlich 32 Tage, aber halt mal 28, mal 36 Tage, und deshalb war es halt immer so ein bisschen, okay, wann kommen meine Tage? Und da im Sommer habe ich eine Zeit lang dann nicht mehr die Temperatur gemessen, weil ich dann Sommerferien hatte, 6 Wochen, und halt ausschlafen konnte. Und ich fand es dann immer mega nervig, am Morgen um die gleiche Zeit zu messen. Und habe es dann irgendwie immer um 6 Uhr morgens im Bett gemacht, aber mir die Temperatur halt nicht merken können, bis ich dann aufgestanden bin. Und dann habe ich es eine Zeit lang nicht mehr gemacht und habe dann aber wieder angefangen. Ja, und dann war es so, dass wir halt einmal Sex hatten und mein Mann noch so gefragt hat, ja, müssen wir verhüten? Und ich dachte so, nein, nein, ich glaube, das sollte passen. Ja. Und dann habe ich schon 2 Tage später, weil ich dann direkt wieder angefangen habe zu messen, gesehen, oh, die Temperatur ist gestiegen. Das, also wenn das jetzt der Eisprung war, dann könnte das sein, dass wir, weil wir vor 2 Tagen nicht verhütet haben, schwanger sind. Ich habe dann noch so eine Meditationswoche gemacht und hatte am 5. Tag bei der Meditation so ein Megaziehen im Unterleib und dachte schon so, ist das jetzt wohl vielleicht unser kleines Baby? Habe es dann aber immer so ein bisschen auf die Seite geschoben und habe dann weiter Temperatur gemessen und wieder angefangen zu arbeiten nach den Sommerferien und dann gemerkt, so am 18. Tag, okay, die Temperatur ist immer noch oben. Ich habe meine Tage noch nicht, habe dann gegoogelt und da hieß es, wenn halt die Temperatur mehr als 14, 15 Tage konstant oben bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man schwanger ist. Und hab
genau,
dann
und eigentlich sagt man, also wenn sie wirklich länger als 17 Tage spricht, der 18. Tag ist eigentlich schon eine Schwangerschaftsindikation.
Genau, und deshalb war ich dann schon so, oh, okay, und habe dann am Abend, ich hatte noch am Nachmittag eine Weiterbildung, wo waren so, wo sie uns gezeigt haben, wie man Feuerlöscher bedient. Und ich weiß noch, ich war so krass müde. Ich stand einfach nur da und ich wäre fast stehen eingeschlafen und bin dann nach Hause, habe gedacht, okay, jetzt mache ich einfach diesen Test. Ich weiß, eigentlich sollte man den am Morgen machen. Ich habe den Test gemacht und in dem Moment, nach den 2 Minuten, ruft mein Mann an. Und bevor ich das Telefon abgenommen habe, habe ich den Test angeguckt, habe diese 2 Linien gesehen, dachte mir nur so, oh Gott, ich bin schwanger. Und habe halt mit ihm dann telefoniert. Er hat dann gesagt, dass er jetzt Feierabend hat und nach Hause kommt. Und ich war so, okay, in einer Viertelstunde ist er zu Hause. Ich wollte, habe mir früher immer schon mega überlegt, wie ich ihm dann mal eine Schwangerschaft schön romantisch erzählen könnte und weiß ich was für Gedanken schon gehabt und dachte nur so in dem Moment, okay, ich muss mir jetzt in dieser Viertelstunde was einfallen lassen, weil vor ihm kann ich das nicht verheimlichen. Und habe dann, weil meine gute Freundin kurz vorher ein Kind gekriegt hat und ich diese Schwangerschafts-App von ihrer Schwangerschaft halt noch drauf hatte, wo ich auch immer ein bisschen geguckt habe, wie weit sie ist und so, habe ich dann mal die Daten eingegeben und dann hieß es, das Kind ist jetzt so groß wie ein Sesamkorn. Dachte ich, super, Sesam haben wir zu Hause, bin in die Küche, habe dieses Sesamkörnchen aus der Dose geholt und als er dann nach Hause gekommen ist, habe ich ihm einfach so dieses Sesamkorn hingestreckt und gesagt, guck mal, ich habe was für dich. Und wir hatten zu dieser Zeit einen Schrebergarten und dann meinte er nur so, ach cool, ein Samen für den Garten, ist es eine Chili? Und ich so, nein, ist es unsers. Und dann hat er mich umarmt und einfach mal ganz lange nichts gesagt und irgendwann wurde ihm so bewusst, okay, er muss mal irgendwie reagieren und hat dann gesagt, yay, weil er so überfordert war und mir ging es ja in dem Moment genau gleich und es war so ein lustiger Abend, weil wir einfach alle 5 Minuten hat es abgewechselt zwischen völliger Vorfreude und so, oh mein Gott, wir bekommen jetzt ein Baby. Und dann 5 Minuten später wieder saßen wir einfach so irgendwo im Flur auf dem Boden, haben uns angeschaut und so, oh mein Gott, wir bekommen jetzt ein Baby. Es war wirklich so Gefühlschaos pur. Wir mussten dann raus spazieren gehen. Wir haben bei uns in der Nähe so ein Bring- und Hohlhäuschen, wo man halt alles Sachen, die man nicht mehr braucht, hinstellen kann und halt sich dort bedienen kann, wenn man was sieht, das man gerne hätte. Und dann haben wir eine Tasse gesehen, wo drauf stand, bester Papa der Welt. Und das fanden wir dann irgendwie mega passend, haben wir die mitgenommen. Sind dann auch nochmal einen Test kaufen gegangen, weil wir dachten, vielleicht stimmt er ja nicht, was ja, glaube ich, nicht so häufig vorkommt.
Ja, falsch positiv kommt, glaube ich, gar nicht vor, sondern nur falsch negativ.
War dann auch direkt wieder positiv. Und dann, ja, das war so der Anfang. So ein bisschen ungeplant und doch sehr gewünscht. Und schlussendlich bin ich der Meinung, dass es genau so kommen musste, weil sonst wären wir jetzt nicht hier in diesem Haus, wo wir sind, wahrscheinlich.
Genau. Genau. Ja, aber danke auch nochmal, dass du hast das so schön beschrieben zwischen diesem Yay und dem Yay.
Genau.
Ich glaube, das geht vielen Eltern am Anfang so, dass so eine Schwangerschaft natürlich ganz viel Freude hervorbringen kann, aber auch ganz viele Sorgen und Zweifel. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Wie ging es dir denn dann in der Schwangerschaft, vor allen Dingen im ersten Trimester? Du hast schon die Müdigkeit angesprochen.
Genau, also die Müdigkeit war wirklich, wirklich extrem. Ich musste jeden Mittag im Kindergarten einen Mittagsschlaf machen. Also ich habe mich da in die Puppenecke gelegt, wo wir ein kleines Sofa hatten und habe wirklich über Mittag, bis die Kinder halt am Nachmittag wieder gekommen sind, musste ich wirklich schlafen, weil sonst hätte ich es nicht bis abends ausgehalten. Und auch abends um 8 war ich im Bett. Also das erste Trimester war wirklich einfach geprägt von krasser Müdigkeit. Mir war auch sehr oft schlecht. Ich musste mich aber nie übergeben in der ersten Schwangerschaft. Musste ganz oft halt immer wieder essen, aber nicht zu viel. Und was ich dann auch herausgefunden habe, dass wenn ich mich hinlege nach dem Essen, war es nicht so schlimm. Meine Brüste haben recht gespannt, vor allem morgens musste ich sie richtig festhalten beim Aufstehen, weil die sonst so geschmerzt haben. Meine Arbeitskollegin hat mir dann BHs von sich ausgeliehen, weil die halt schon so gewachsen sind, dass mir meine gar nicht mehr gepasst haben.
Nette Kollegin.
Ja, bin ich heute noch dankbar. Genau, und wir haben es dann ziemlich früh auch schon unseren engsten Freunden gesagt, einfach weil wir gesagt haben, wir sagen es einfach den Leuten, denen wir es auch erzählen würden, falls ich eine Fehlgeburt hätte. Mhm. Bei meiner Mama, die hatte 4 Fehlgeburten, bevor ich dann zur Welt kam. Und deshalb war mir das sehr bewusst, dass das halt passieren kann. Mhm. Und ich weiß noch, ich war auch jeden Morgen, mein erster Gedanke, bin ich noch schwanger? Weil man hat ja irgendwie so keinen Beweis dafür, man hat noch keinen Bauch. Und ich habe auch jedes Mal, als ich aufs Klo ging, wirklich meine Unterhose angeguckt und geguckt, oh, ist da Blut drin oder ist alles noch in Ordnung? Mhm. Und habe dann ziemlich bald auch schon einen Frauenarzttermin abgemacht, weil ich eigentlich die Frauenarztpraxis, die ich hatte, die ist dann zugegangen und deshalb musste ich mir jemand Neues suchen und hatte dann in der 6. oder 7. Woche schon den ersten Ultraschall, wo man dann schon das Herz schlagen hat sehen. Und es war so krass, weil man einfach so diesen kleinen Punkt gesehen hat und eigentlich so der ganze Körper hat so pulsiert von diesem Herzschlag. Und irgendwie wurde es da so ein bisschen realer, aber irgendwie auch nicht. Ich denke heute noch, wenn ich meine Kinder ansehe, so krass, es sind einfach meine Kinder und irgendwie kann ich es manchmal selber noch nicht ganz fassen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Gab es bei dir in der Schwangerschaft dann irgendwann so den Moment, vielleicht nach den ersten 12 Wochen, wo du es so ein bisschen mehr fassen konntest, dass du schwanger bist?
Das war, wo der Bauch so langsam angefangen hat zu wachsen. Also ich habe mir das immer so mega toll vorgestellt, so einen Bauch zu haben und schwanger zu sein. Und ich fand es auch wirklich mega, mega toll. Also ich habe gerade letztens von einer Freundin gesagt, die Schwangerschaft würde ich sofort nochmal machen. Ich fand das so schön, diesen Bauch zu haben. Ich habe das so genossen und fühlte mich so wohl in meinem Körper. Und genau, fand das richtig, richtig cool.
Beneidenswert. du hast vorhin gesagt, dass du noch gearbeitet hast. Wie ist das in der Schweiz mit Pädagoginnen, die im Kleinkindbereich arbeiten? Gibt es da irgendwann ein Berufsverbot oder einen vorzeitigen Mutterschutz? Oder hast du bis
es gibt
zum
gar nichts.
Ist die Schweiz, da gibt's gar nichts, ne?
Ja, es gibt gar nichts. Also wenn die Frauenärztin einem nicht krank schreiben würde, würde man wahrscheinlich bis zur Geburt arbeiten. Und ich hatte dann in der zweiten Schwangerschaft auch das Problem, dass ich mich krank schreiben lassen wollte und sie das eigentlich nicht wollte. Dazu erzähle ich dann später mehr. Also das war wirklich, ich fand es richtig anstrengend zu arbeiten. Bei der ersten Schwangerschaft ging es eigentlich noch. Ich habe dann auch meinen Vorgesetzten in der 13. Woche informiert. Und habe ihm gesagt, dass ich dann noch, wir haben ja nur 14 Wochen beziehungsweise 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub. Und ich wollte aber mehr und habe dann noch unbezahlt drangehängt, was auch kein Problem war. Und habe dann gesagt, dass ich gerne nach 9 Monaten zurückkommen möchte, aber nur 50% arbeiten möchte. Und dann ging es dann los, weil es halt schlussendlich war es so, dass ich nicht in meinem Kindergarten bleiben konnte und wechseln musste. Und das war auch ziemlich schwierig, weil ich habe das dann per Mail erfahren und die Mail ging ans ganze Team und stand so eine Klammerbemerkung, war halt so, ab Januar ist es dann so und so und der arbeitet da und da und so in Klammer, bis dann Nadja im Januar 21 wieder zurückkommt in den und den Kindergarten. Also das war etwas, was mich während der ersten Schwangerschaft sehr belastet hat, dieses Ungewisse, wie geht's weiter mit dem Job und dann eben das Wissen, ich muss jetzt meinen Kindergarten aufgeben, den ich vor 2,5 Jahren eigentlich aufgebaut habe, weil der war zu vorher und der wurde dann wieder quasi neu eröffnet und ich habe den halt wirklich eingerichtet und gemacht und es war so wie mein zweites Zuhause und das war sehr schwierig, es hat mich sehr belastet und gleichzeitig wusste ich auch, ich möchte es eigentlich nicht zu nah an mich ranlassen, weil das Baby wie auch alles mitbekommt.
Mhm.
Genau.
Ja, krass, dass da in der Schweiz immer noch so wenig Unterstützung gibt für Eltern.
Ja.
Okay, du hast schon angesprochen, du warst dann beim Frauenarzt. Wie ging die Vorbereitung auf die Geburt weiter? Hast du dir noch eine Hebamme dazu gesucht oder wie hast du den Geburtsort auch ausgewählt?
Bevor ich überhaupt schwanger wurde, war für mich so klar, ich werde ins Krankenhaus gehen, weil ich mir auch so dachte, wieso sollte ich irgendwo anders gebären, wenn ich im Krankenhaus quasi auf der sicheren Seite bin. Das hat sich dann ziemlich krass geändert, als ich schwanger war. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die mir von ihrer Geburt im Geburtshaus erzählt hat und mir das so ein bisschen näher gebracht hat. Lustigerweise hat sie aber schlussendlich gar nicht im Geburtshaus geboren, weil sie verlegt werden musste, aber sie fand es trotzdem halt eine mega gute Erfahrung. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und war um einen Infoabend, weil es bei uns in der Nähe ein Geburtshaus gibt, das halt offiziell kein Geburtshaus ist, weil es auf dem Campus von einem Krankenhaus ist. Aber es funktioniert eigentlich wie ein Geburtshaus. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist ja eine gute Zwischenlösung. Dann bin ich mega nah am Krankenhaus, falls was wäre. Aber hätte halt das Geburtshaus. Und ich war mit meiner Mama an den beiden Infoabenden vom Krankenhaus und vom Geburtshaus. Und danach hat sie mich nur angeguckt und gesagt, ja, das ist ja sowas von klar, wo du gebären willst, oder? Also das hört sich alles so toll an mit dem Geburtshaus. Und dann habe ich mich da angemeldet und die haben mir aber da schon gesagt, ah, sie wissen nicht, ob sie mich aufnehmen können, wegen der Geburtstermin, der lag so genau in den Ferien noch, in den Frühlingsferien. Und ja, das war so mit den Hebammen, meinten sie schon, das könnte knapp werden. Ich habe mich dann für dieses Geburtshaus, für den Geburtsvorbereitungskurs angemeldet. Der war ein paar Wochen später und in der Zwischenzeit habe ich dann aber die Absage gekriegt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich nochmal so intensiv mit Geburtshaus und Hypnobirthing und einfach so dieser positiven Geburtsvorbereitung auseinandergesetzt, dass halt für mich gar nicht mehr in Frage kam, ins Krankenhaus zu gehen. Und ich habe dann aber noch ein anderes Geburtshaus gefunden, das noch Platz hatte und das mich auch dann ohne Probleme aufgenommen hat. Das war, glaube ich, so in der 16. Schwangerschaftswoche. Und von da an hatte ich halt auch meine zwei Hebammen von dem Geburtshaus, die arbeiten so im Team. Die haben dann auch abwechslungsweise die Schwangerschaftskontrollen gemacht. Also ich war dann schlussendlich nur noch in der 12., 20. und 32. Woche einfach zu diesen drei Ultraschalls bei der Frauenärztin. Und den Rest der Untersuchungen hatten dann halt meine zwei Hebammen abwechslungsweise übernommen. Und die hatten dann später auch so einen Picket-Dienst. Also ich wusste dann, wie zwischen diesem und diesem Tag ist die eine dran. Und wenn es halt an anderen Tagen losgeht, die andere. Und ich wusste dann halt, wen ich anrufen musste, als es dann soweit war. Und ich fand es noch krass, dass meine Frauenärztin, die war so eigentlich mega anti-Geburtshaus. Und hat uns das auch so ein bisschen versucht auszureden, weil sie einfach gesagt hat, ja, bei der ersten Schwangerschaft, dann weiß man ja noch nicht, wie man mit den Schmerzen umgeht und deshalb würde sie es nicht empfehlen. Und ich fand das so schwierig, die Entscheidung zu treffen, weil ich halt wusste, sie war so dagegen und ich mich aber so wohl gefühlt habe und ich bin halt ein mega schmerzempfindlichen Mensch. Also mir tut immer mega schnell alles weh und ich hatte schon auch recht Respekt von diesen Schmerzen unter der Geburt. Und dachte auch, ja, was ist, wenn ich trotzdem eine PDA will? Aber andererseits habe ich wie auch gespürt, komm, ich probiere es einfach im Geburtshaus. Und falls es nicht gehen sollte, muss ich halt verlegt werden. Aber ich habe mich auch so fest mit der Geburt auseinandergesetzt und mit diesen Schmerzen, weil ich einfach dann gemerkt habe, so, es hat ja einen Grund, diese Schmerzen. Und wenn ich die positiv annehme und positiv mit denen umgehe und nicht dagegen ankämpfe, könnte es einfacher werden.
Darf ich kurz noch was fragen zur Kostenübernahme von der Geburtshausgeburt in der Schweiz? Im Vergleich zu einer Krankenhausgeburt, musstet ihr da privat dann quasi draufzahlen oder übernimmt das die Versicherung?
Das übernimmt alles die obligatorische Grundversicherung, alles rund um Vorsorgegeburt und den einen Termin danach und auch 16 Wochen Hebammenbetreuung, nee, 10 Wochen 16 Besuche der Hebamme innerhalb von 10 Wochen nach der Geburt werden auch übernommen. Und das spielt keine Rolle, ob man im Geburtshaus oder im Krankenhaus gebärt. Es gibt einfach so eine Liste mit Geburtshäusern, ob die halt, ob es übernommen wird oder nicht.
Ah, super. Das ist dann ähnlich
genau.
wie in Deutschland, wo das Geld der Gebärenden folgt, sozusagen. Also.
Genau, also es war richtig gut. Wir mussten einzig, glaube ich, 200 Franken für die Piket-Betreuung, also dass die halt auf Abruf sind,
Ah ja,
bezahlen.
genau.
Genau. Aber das hätte man auch bei einer Billighebamme im Krankenhaus gehabt,
Ja.
dass man das selber hätte bezahlen müssen. Ja.
Okay. Du hattest schon angesprochen, dass du den Vorbereitungskurs im Geburtshaus gemacht hast. In dem ersten, da hattest du dich angemeldet oder hast du den dann doch in dem anderen Geburtshaus gemacht, wo du dich dann später angemeldet
Nein, ich
hast?
habe den tatsächlich dann im ersten gemacht. Es war noch witzig, weil ich keine Infos bekommen habe und kurz davor noch nachgefragt habe. Und dann hat tatsächlich etwas mit der Anmeldung nicht geklappt. Ich habe aber eine Bestätigungsmail bekommen und dann durfte ich trotzdem teilnehmen, obwohl wir dann eigentlich ein paar zu viel waren. Und es war super. Also es hat mir so gut getan. Diese 2 ganzen Tage waren das am Wochenende. Nochmal so mit meinem Mann zu verbringen und uns so gemeinsam auf die Geburt vorzubereiten. Es hat uns nochmal als Paar viel näher zusammengebracht und zwar auch eine richtig, richtig coole Gruppe. Also wir haben uns jetzt auch schon ein, zweimal mit unseren Kindern, die alle halt innerhalb von 6 Wochen dann schlussendlich zur Welt gekommen sind, getroffen und haben jetzt auch im Mai wieder ein Treffen abgemacht. Und ja, es war richtig, richtig toll. Was ich im Nachhinein finde, dass es halt schon sehr nur aufs Positive fokussiert war. Und da hatte ich dann schlussendlich ein bisschen Mühe, weil ich bei der Geburt so diese Liebe auf den ersten Blick, von der sie halt immer gesprochen haben, nicht hatte. Und das war für mich sehr schwer. Und auch andere von diesem Geburtsvorbereitungskurs haben dann erzählt, es war halt zum Teil schwierig für sie, weil die Geburt nicht im Geburtshaus geendet hat, sondern im Krankenhaus oder mit Kaiserschnitt und so das zu akzeptieren, weil halt in diesem Geburtsvorbereitungskurs immer alles nur so aufs Positive gelegt wurde, fanden sie auch ein bisschen schwierig.
Das höre ich so oft und das ist, glaube ich, da muss man unterscheiden zwischen diesem Ansatz von positiv denken, damit das Mindset und auch der Körper entspannt ist während der Geburt und das ganze Bild sich anschauen, ist es immer alles positiv in der Realität.
Genau.
Und da höre ich oft das Feedback oder erzählen einfach viele Frauen im Podcast, dass viele Geburtsvorbereitungskurse diesen Absprung zwischen dem Idealzustand und der Realität vielleicht nicht schaffen.
Ja, das fand ich auch ein bisschen schade.
Ja. Wie ging es dir denn dann in den letzten Wochen vor der Geburt und wann ging die Geburt dann los?
Also das war so, dass ich bis Mitte Februar noch gearbeitet habe, also in der 32., 33. Woche habe ich mich dann krank schreiben lassen, weil das auch so von den Schulferien her gerade ein guter Zeitpunkt war. Und ich habe mich so gefreut auf diese paar Wochen einfach nur noch so schwanger zu sein, Zeit für mich zu haben, in die Stadt zu gehen, nochmal irgendwie so wirklich mein Leben zu genießen, Akupunktur zu machen zur Geburtsvorbereitung. Und dann war es so, dass halt dann Anfang März ja das ganze Corona-Virus kam. Und ich denke, im Nachhinein war das wie schon so ein bisschen eine Vorbereitung darauf, wie das Leben mit Kind ist, dass man einfach so vieles nicht mehr planen kann und so vieles fremdgesteuert war. Also es war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich einerseits gezwungen war, zu Hause zu bleiben, es ruhig angehen zu lassen, mich voll auf mich und die Schwangerschaft zu fokussieren. Ich habe auch in dieser Zeit wirklich täglich die Hypnosen gemacht, die Trancen geübt, mir Affirmationen aufgeschrieben und die immer wieder aufgesagt. Und andererseits war es halt auch schwierig, weil ich mich noch so auf die Zeit gefreut habe, wo ich einfach nochmal so total Nadja sein kann, in die Stadt gehen kann, Kaffee trinken gehen kann. Und das war halt dann alles nicht mehr möglich, mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Und wir haben in dieser Zeit noch ein Haus gekauft. Wir waren im März noch beim Notar und haben alles unterzeichnet, gerade so 3 Tage vor dem Lockdown. Wir hatten richtig Glück, dass das alles wirklich noch so über die Bühne gehen konnte. Und wir haben dann halt auch schon zu Hause Kisten gepackt. Wir haben einen Teil schon ins neue Haus gebracht, weil es eigentlich unbewohnt war. Aber wir dann erst Ende Juni umziehen wollten. Und ja, die letzten Wochen waren irgendwie so, ich fühlte mich total wohl. Ich war gut vorbereitet. Ich hatte auch so das Gefühl, doch irgendwie, das kommt alles gut. Ich war sehr positiv auf alles eingestimmt. Und schlussendlich war es dann so, dass ich noch meinen Geburtstag gefeiert habe und einfach immer dem Baby gesagt habe, weil ich habe am 7. April Geburtstag, so dann darfst du nicht kommen, Der errechnete Termin war der 22. April und es hat dann ziemlich gut auf mich gehört. Meine Freundin hat mir noch so ein Orakel gemacht, wo sie meine besten Freunde gefragt hat, auf welchen Termin sie tippen. Und ich glaube sogar noch, ob sie auf ein Mädchen oder einen Jungen tippen, weil wir haben es nicht gewusst, wir wollten es nicht wissen. Und es war dann mega spannend, weil je näher es an den Geburtstermin kam, habe ich immer diese Karte angeguckt und geguckt, och, welche von meinen Freundinnen hat auf heute getippt und ist es wohl heute? Und ich weiß auch noch, ich bin so ein totaler Datumsmensch und Zahlenfreak. Ich dachte auch jeden Morgen so, oh, ist das wohl vielleicht der Geburtsdatum, das Geburtsdatum vom Baby? Und schlussendlich war es dann so eine Woche vor Termin, haben mein Mann und ich noch einen Ausflug gemacht auf eine Ruine, haben dort gepicknickt am Abend. Ich habe so alkoholfreien Sekt getrunken und er ein Bierchen. Und wir haben noch überlegt, ob wir im VW-Bus schlafen wollen, haben uns aber dann dagegen entschieden. Und da war ich einmal auf dem Klo hinterm Gebüsch. Und als ich mich wieder angezogen habe, habe ich gedacht, komisch, es fühlt sich an, als würde irgendwie was rauslaufen. Aber ich habe schon fertig gepinkelt. Und das hat dann den ganzen Abend über immer so wieder ein bisschen rausgetröpfelt. Und wir haben da noch unseren Geburtsplan zusammengeschrieben, weil mir das mega wichtig war, dass wir so einen Plan haben oder dass er einfach auch weiß, was ich möchte und was ich mir wünsche. Und zu Hause hat es dann nicht aufgehört. Ich habe dann mal meine Hebamme informiert und sie meinte dann, ja, ob es süßlich riechen würde, aber irgendwie hat es das nicht. Und sie hat dann einfach gesagt, ja, jetzt geht mal schlafen und melde dich, wenn was passieren sollte. Dieser Nacht bin ich dann um 1 Uhr nachts aufgewacht und hatte totale Rückenschmerzen und hatte ich immer wieder so ein Ziehen im Bauch, so einen harten Bauch, das habe ich sowieso schon gekannt und habe dann noch in der Nacht meinen Geburtsplan fertig geschrieben, habe Himbeerblättertee getrunken. Ich habe auch in den Wochen zuvor wirklich täglich die Dammmassage gemacht mit so einem Dammmassageöl und Heublumendampfbäder habe ich gemacht. Und dann war ich irgendwie so 3-4 Stunden wach, habe Hypnosen gemacht, bin dann irgendwie wieder ins Bett um 5, war um 7 schon wieder wach und habe dann schon gemerkt, der Bauch wird immer wieder härter, so zwischen 7 und 15 Minuten, glaube ich. Habe dann nochmal meine Hebamme informiert und den Termin für den Nachmittag abgemacht, für im Geburtshaus. Mein Mann musste irgendwas am Auto machen, wollte irgendwo hin. Dann hatte das Auto aber ein Problem mit der Batterie und dann hatte er zum Glück das Auto dann überbrückt und das Auto von seiner Mama geholt, dass, falls es halt dann losgehen würde, dass wir sicher ein Auto haben, das anspringt. Um nachmittags sind wir dann ins Geburtshaus gefahren und sie hat mich untersucht und ich war da schon so voller Vorfreude und dachte mir so, oh, vielleicht bleiben wir ja direkt da und ich kann das mega gut veratmen, diese Wehen. War mega stolz auf mich und meine Hebamme meinte dann nur so, also du siehst nicht aus, als wärst du schon mega in den Wehen. Und ich war dann bei 1 Zentimeter und sie meinte, das wären so Kamelhöcker-Wehen, weil sie halt zum Teil auch so ganz nah aufeinander kamen, aber dann wieder relativ lange nichts mehr passiert ist. Sie hat dann noch so einen Test gemacht mit beim Fruchtwasser und meinte, nein, es ist kein Fruchtwasser. Ich soll jetzt einfach mal noch nach Hause gehen und mir bewusst sein, diese Latenzphase, die kann halt bis zu 24 Stunden dauern. Und ich soll die Wehen jetzt mal nicht zu ernst nehmen, weil ich die da schon so getrackt habe und mich so ein bisschen auf die fokussiert habe und meinte dann nur so, nimm die mal nicht zu ernst, wenn die dann alle 5 bis 7 Minuten kommen, eine Stunde lang, dann kannst du dich ja nochmal melden. Und ich habe sie dann sehr, sehr ernst genommen und die Wehen wirklich so ein bisschen zur Seite geschoben. Wir haben zu Hause noch einen Kaffee getrunken. Ich war zu dieser Zeit total auf Milchkaffee, obwohl ich Milch eigentlich gar nicht mag. Und das habe ich wirklich nur während der Schwangerschaft habe ich total viel Kuhmilch getrunken. Ich habe dann noch ein Bad genommen und so mein Mann hat noch die Küche fertig bestellt und irgendwie Waschmaschinen, also Geschirrspüler verglichen und weiß ich was am Computer gemacht, weil er einfach dachte, wenn es jetzt wirklich losgeht, er muss noch so viel wie möglich jetzt hinkriegen. Und um 8 habe ich total den Drang verspürt, jetzt richtig groß zu kochen, weil ich so im Kopf hatte, dass wir dann immer vor dem Geburtstag vom Baby das gleiche essen wie das letzte, was wir gegessen haben vor der Geburt. Und ich wollte halt nochmal so was richtig, richtig Cooles kochen. Und wir waren in den Flitterwochen ein Jahr zuvor in Sri Lanka und ich habe dann tamilisch gekocht mit Curries und Fladenbrot und allem Möglichen. War dann aber zwischenzeitlich immer so auf dem Gymnastikball hüpfend, habe Zwiebeln geschnitten und gekocht und um 9 haben wir dann gegessen. Und da habe ich gemerkt, okay, die Wehen, die kommen jetzt alle 5 Minuten. haben wir dann gemütlich fertig gegessen. Mein Mann hat den Abwasch gemacht und ich habe mich ins Bett gelegt. Und kurz nach 10 ist er dann auch ins Bett gekommen. Und da musste er mir schon so während jeder Wehe mit den Fäusten in den Rücken drücken. Und er hat dann mal angefangen zu packen. Und ich weiß noch, ich dachte da so, oh Gott, weshalb beeilt er sich denn jetzt so? Wir sind sicher noch die ganze Nacht zu Hause. Ich hatte so diese Zeiten im Kopf von den Eröffnungsphasen, die ja irgendwie bis zu 12 Stunden dauern und dann die Pressphase. Und ich dachte einfach so, okay, wenn es jetzt losgeht, dann dauert es wahrscheinlich mindestens noch 12 Stunden, wenn nicht länger. Und er hat dann mal die Hebamme informiert und kurze Zeit später ist mir während einer Wehe die Fruchtblase geplatzt im Bett. Und es hat richtig geploppt und zwar alles nass. Zum Glück hatte ich noch ein Tuch drunter. Ich habe ihm das dann gesagt, bin aufs Klo gegangen und hatte da meine erste Presswehe.
Oha!
Meine Hebamme hat uns noch so diese Fruchtwasserteststreifen mitgegeben und er hat da im Bett schon mal geguckt und meinte so, nee, es zeigt gar nichts an. Ist dann mir hinterhergelaufen, hat dann noch so auf dem Boden das Fruchtwasser nochmal so in diesen, also den Streifen nochmal so in dieses Fruchtwasser getunkt und stand dann so völlig begeistert an der Klotür und meinte so, Schatz, Schatz, es ist Fruchtwasser. Und ich dachte in dem Moment so, das ist mir sowas von klar, dass das Fruchtwasser ist und ich habe Presswehen. Ich konnte das aber in dem Moment auch nicht mehr wirklich artikulieren, bin dann wieder ins Bett, habe am ganzen Körper angefangen zu zittern und hatte meine zweite Presswehe. Und er hat dann nur noch mal die Hebamme angerufen, die war zu der Zeit schon im Geburtshaus und meinte nur so, also ich habe dann nur gehört, wie sie gesagt hat, oh je, kriegst du sie ins Auto, weil ich habe kein Equipment für eine Hausgeburt. Und da war so ein Moment, wo ich überlegt habe, okay, rufen wir jetzt einfach den Krankenwagen und bleiben zu Hause oder sollen wir los? Und ich habe es dann aber geschafft, ins Auto zu kommen, was erstaunlicherweise ziemlich angenehm war zu laufen. Aber die Autofahrt war die Hölle. Zum Glück hatten wir das Auto von meiner Schwiegermama, das halt auch angesprungen ist und schnell fahren konnte. Mein Mann hat irgendwie 4 rote Ampeln überfahren. Vor dem Haus direkt war noch eine Baustelle, wo man aber sehr gut die Straße sehen konnte. Er ist da einfach durchgefahren auf der falschen Straßenseite, weil die Ampel rot war. Und ich weiß heute noch, an welchen 3, 4 Stellen auf dieser Strecke ich Presswehen hatte. Und die Hebamme hat halt am Telefon noch gesagt, ich darf nicht mitpressen, weil sie auch nicht wusste, wie weit ich schon bin. Und es fand das so schwer, diese Presswehen zu unterdrücken. Und ich habe es auch am Schluss, musste ich einfach jeweils ein bisschen mitpressen, weil ich es nicht mehr unterdrücken konnte. Und mein Mann war einfach super, der hat einfach die ganze Zeit mit mir geatmet und ist so schnell gefahren wie möglich. Wir waren dann um 20.
Kannst du
20.
ganz kurz sagen, in welcher Position, also hast du im Auto gesessen, angeschnallt?
Ja,
oder
genau.
Okay, weil es
nee,
gibt
ganz
dann auch
normal.
Frauen, die sich rücklings quasi auf den Beifahrersitz oder die Rückbank setzen und quasi knien und nach hinten schauen.
Ich bin, glaube ich, gar nicht auf
geht.
Die Idee gekommen,
ja.
dass ich irgendwie anders mich hinsetzen konnte. Ich weiß noch, dass ich mich halt oben an diesem Griff mega festgehalten habe und dass ich ihm so richtig die Hand in den Nacken gekrallt habe und er ein bisschen Angst hatte, so Auto zu fahren, weil er ja nicht wusste, was ich sonst noch für Ideen habe, was ich sonst noch mit ihm anstelle. Und wir waren dann schlussendlich um 20 vor 12 Uhr Mitternacht im Geburtshaus. Ich bin reingelaufen und habe einfach völlig überfordert meine Hebamme angeguckt und gesagt, Nora, was muss ich machen? Und sie meinte so ganz ruhig, du bist jetzt hier, ich untersuche dich erstmal. Sie hat mich untersucht während einer Presswehe und meinte nur so, okay, du bist bei 10 Zentimeter. Und kurz davor habe ich nur noch gedacht, was mache ich, wenn sie sagt, ich bin noch nicht vollständig eröffnet? Dann laufe ich, glaube ich, hier wieder raus, weil irgendwie, ich hatte so diesen Pressdrang, den ich gar nicht unterdrücken konnte. Und das Badewasser war zum Glück schon eingelaufen, weil sie auch wusste, dass ich mir eine Wassergeburt gewünscht habe. Und da meinte sie nur, wenn du jetzt noch in die Wanne willst, dann muss es schnell gehen, weil sonst haben wir keine Zeit mehr. Und ich glaube, ich bin in diese Wanne reingesprungen, weil ich einfach in diesem warmen Wasser sein wollte. Und kurze Zeit, also wirklich ein paar Minuten später, hat man schon bei dem Presswehen die Haare vom Baby gesehen. Und mir fiel es recht schwer, mich zwischen den Wehen nochmal so wirklich zu entspannen. Also ich hatte wirklich so ein bisschen Mühe, genug Luft zu kriegen. Es hat mir mega geholfen, dass noch eine Hebammenschülerin da war. Die hat mir dann immer zwischen den Wehen Wasser gegeben, Traubenzucker. Und ich weiß noch, ich habe überhaupt nicht mehr mitgedacht, aber ich dachte jedes Mal so, oh stimmt, ich habe ja mega Durst oder oh stimmt, ich möchte ja unbedingt Traubenzucker, aber ich selber wäre halt überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Es war dann mega schöne Atmosphäre im Geburtshaus, das Licht war gedimmt, die Musik lief noch, die hatte ich schon zu Hause angestellt und die lief einfach weiter auf meinem Handy. Ich hatte so eine Playlist mit so 5, 6 Liedern, die ich auch ganz oft während der Schwangerschaft schon gehört habe. Ja, und dann war es, glaube ich, so um kurz nach Mitternacht, wo ich dann immer wieder gespürt habe, wow, der Kopf, der kommt immer wie weiter nach unten, aber rutscht immer wieder zurück. Und ich habe ziemlich laut getönt, aber ganz hohe Töne gemacht. Und meine Hebamme meinte dann irgendwann mal so, ich soll ganz tief tönen, damit es halt auch den Kiefer schön entspannt, das Becken schön entspannt. Und ich habe dann ganz tiefe, so Urinstinkt irgendwie so Töne gemacht, von denen ich gar nicht wusste, dass ich überhaupt so Töne machen kann. Aber das hat mir mega gut getan. Ich habe mich dann immer mit den Füßen ganz fest an der Badewanne abgestoßen während den Wehen. Und ich lag einfach so quasi auf dem Rücken in der Badewanne. Und irgendwann war dann zum Glück der Kopf draußen. Und das fand ich fast das Schlimmste, diese Wehenpause, wo der Kopf draußen war, aber der Körper noch nicht. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, jetzt nimm's endlich raus, weil ich gespürt habe, sie hat was gemacht. Die Nabelschnur war um den Hals und sie wollte die schon mal lösen. Es hat aber nicht geklappt. Und dann kam dann zum Glück die nächste Wehe. Und um 21 Minuten nach Mitternacht war dann das Baby auf der Welt.
Wow.
Und ich weiß einfach noch, dass alle immer gesagt haben, ja, wenn dann das Baby mal da ist, dann hören die Schmerzen abrupt auf. Und das hatte ich überhaupt nicht. Mich hat die Nabelschnur zwischen den Beinen so krass gestört. Es tat alles so weh. Also ich hatte diesen Moment nicht, wo die Schmerzen so komplett aufhören. Die Hebamme hat sie dann aus der Wanne rausgeholt und mir direkt auf den Bauch gelegt. Und ich habe dort schon gesehen, dass es ein Mädchen ist. Und ich wollte aber unbedingt, dass mein Mann mir sagt, was es ist, weil das so in meinem Kopf war. Und ich habe dann nichts gesagt und hatte sie einfach mal auf mir. Und wir haben sie dann halt gestreichelt und geküsst und angeschaut und waren halt total irgendwie überwältigt und überfordert, dass es jetzt schon da ist. Und irgendwann hat mein Mann dann gesagt, wollen wir mal gucken, was es ist? Und hat so von unten versucht zu gucken und hat es aber nicht gesehen. Und dann hat die Hebamme sie hochgehalten und dann meinte er nur so, es ist ein Mädchen, Leana. Und das Lustige war, dass wir halt 4 Namen hatten für das Baby, also 4 Mädchennamen. Und wir hatten so die Idee, dass wir sie erstmal kennenlernen und uns danach dann erst für den Namen entscheiden. Und als ich sie halt das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch direkt den Namen Leana im Kopf, was ich halt mega schön fand. Und wir waren dann noch eine ziemliche Weile in der Badewanne und irgendwann meinte dann die Hebamme, ich sollte vielleicht für die Geburt der Plazenta rauskommen, weil ich das Wasser halt ziemlich rot verfärbt war und sie den Blutverlust nicht so gut einschätzen konnte im Wasser. Dann haben wir sie noch in der Badewanne dann abgenabelt, also mein Mann hat das gemacht. Die Nabelschnur war da auch schon komplett auspulsiert. Ich hätte eigentlich gerne gewartet, bis die Plazenta auch draußen ist mit dem Abnabeln, aber durch das, dass ich halt dann aus der Wanne musste, war es halt so einfacher. Und schlussendlich ist die Plazenta dann gekommen, als ich aufgestanden bin in der Wanne. Also sie ist dann trotzdem noch in der Wanne gekommen. Und das war schon nochmal so, hatte nochmal richtig Wehen und es war halt so ganz schwabbelig, aber ich habe es schon nochmal recht gespürt. Also es war nicht mehr so anstrengend wie die Geburt selber, aber trotzdem halt nochmal schon eine Erfahrung. Und ich stand in dieser Wanne und habe aufs Bett geguckt, wo mein Mann und die Leana lagen und habe zu ihm gesagt, wann machen wir das zweite Kind? Ich war irgendwie so trotzdem so in einem Hoch und fand diese Erfahrung so krass. Ich fand die Geburt so schön, auch wenn es so schnell ging, dass ich das am liebsten, glaube ich, gerade nochmal gemacht hätte.
Direkt hinterher.
Ja. Ja, und dann bin ich dann aufs Bett, habe sie dort dann das erste Mal gestillt. Und das war auch so, ich habe mich mega aufs Stillen gefreut. Ich habe sie angesetzt, sie hat direkt getrunken und ich dachte mir so, genau so habe ich es mir vorgestellt, dass es sich so anfühlt. So einfach wie dann dieses erste Mal war es dann in den nächsten Tagen doch nicht. Ich hatte ein bisschen Mühe, sie wirklich gut an die Brust anzulegen. Den ganzen ersten Tag hat es nicht so recht funktioniert. Und meine Hebamme ist dann am Abend nochmal ins Geburtshaus gekommen und hat es mir da nochmal richtig gezeigt, wie es geht. Aber es hat mir einfach die ersten Tage unglaublich weh gemacht. Also ich hatte zum Teil, vor allem die ersten paar Züge, die sie genommen hat, habe ich zum Teil gelacht und geweint gleichzeitig, weil es so schmerzhaft war. Ich hatte aber nie irgendwie eine Entzündung oder sonst was. Aber es war einfach, ich habe es mir, glaube ich, irgendwie einfacher und romantischer vorgestellt, das ganze Stillen.
Ja.
Genau.
Wie lange seid ihr noch im Geburtshaus geblieben?
Wir waren, also sie kam in der Nacht von Freitag auf Samstag auf die Welt und wir sind dann noch bis Dienstag, glaube ich, geblieben. Ja.
Okay.
Ich fand das richtig schön. Die hatten halt das Besuchsverbot wegen Corona und ich habe es mega genossen, einfach nur da zu sein. Es war so, dass wir die Einzigen waren zu dieser Zeit im Geburtshaus und 24 Stunden am Tag waren Pflegefachfrauen dort, die für uns frisch gekocht haben, die uns betreut haben, die einfach auf uns geguckt haben. Die Hebamme kam jeden Tag vorbei und hat nochmal zu uns, nach uns geschaut. Und ich hatte ja keine Geburtsverletzungen. Es war also alles komplett intakt. Ich hatte eine kleine Schürfung bei den Labien. Aber das hat mir alles richtig wehgetan. Die hatten zum Glück so Binden getränkt, also Gasen getränkt in Calendula-Essenz. Und das fand ich richtig angenehm, die immer dann in die Binde zu machen. Und ich war echt schockiert, wie viel Blut man danach noch verliert. Also ich weiß noch, nach der ersten Nacht habe ich mich im Bett aufgesetzt und ich hatte zwei so richtig, richtig dicke Binden drin. Und trotzdem ist einfach alles ausgelaufen. Und es war eine riesen Blutlache auf dem Bett. Und mein Mann ist heute noch schockiert, wenn er daran denkt. Also da war ich auch ein bisschen überrascht, obwohl ich eigentlich von einer Freundin wusste, dass der Wochenfluss schon auch lange dauert und krass ist. Aber trotzdem war ich irgendwie nicht so richtig vorbereitet darauf.
Gut, dass du es ansprichst, damit andere, die es vielleicht nicht wissen. Ich weiß auch noch, nach meiner Geburt, ich bin irgendwann aufgestanden und mir ist so ein richtiger Klumpen an Gewebe einfach auf den Boden zwischen den Beinen gefallen mit so einem Schwall Blut. Und ich dachte auch so, oh Gott, was ist das? Und die Hebamme stand einfach neben mir und gesagt, ja, das ist ganz normal, hat es weggewischt.
Krass.
Ja.
Ich hatte dann zu Hause den Mega-Baby-Blues. Die ersten 1,5 Tage zu Hause habe ich, glaube ich, nur geweint. Ich habe dann auch gesagt, oh, jetzt weiß ich, für was diese ganzen Mulltücher sind, die man ja geschenkt bekommt. Das ist für die Mama, damit sie sich die Tränen abwischen kann.
Ja.
Mir hat alles wehgetan, körperlich. Ich hatte richtig Mühe mit dieser Hormonumstellung, die dann ja auch ist. Ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich irgendwie 3 Ironman-Marathon hintereinander gelaufen und mir tat alles weh. Ich wusste nicht, wie liegen, wie sitzen, wie stehen, wie sonst was. Das Stillen fand ich richtig anstrengend, weil sie einfach auch alle 2 Stunden trinken wollte. Sie ist immer eingeschlafen beim Trinken und ich musste sie immer wecken, damit sie halt genug trinkt und genug zunimmt. Und ich fand das so herausfordernd und ich war einfach so komplett überfordert, weil ich auch gespürt habe, wow, mein Mann und ich waren jetzt irgendwie 12 Jahre oder 11 damals nur zu zweit und plötzlich kommt noch so ein Mensch und bringt eigentlich das ganze Leben komplett durcheinander. Und meine Hebamme hat es dann so schön gesagt, sie hat gesagt, ja, du und dein Mann, ihr wart halt jetzt mega lang einfach so eine Linie oder auf einer Geraden und jetzt plötzlich seid ihr so eine Dreieckskonstellation und das braucht halt einfach alles Zeit, damit man sich dann wieder neu einleben kann. Das war dann so die erste Zeit einfach. Das Stillen hat dann irgendwann mal nicht mehr wehgetan, aber es war für mich schon auch herausfordernd, weil sie wirklich alle 2 Stunden trinken wollte und mega lang die Flasche gar nicht nahm, weil ich es auch ganz lang nicht versucht habe, weil ich so happy war, dass das so gut klappt mit dem Stillen, dass ich wie nicht intervenieren wollte und irgendwie dann mit abpumpen. Das war mir so ein bisschen suspekt. Irgendwann sind wir dann halt umgezogen, als sie 10 Wochen alt war und das war nochmal eine ziemliche Veränderung. Und genau, ich hatte einfach von Anfang an auch das Gefühl so, wow, ich will so schnell wie möglich ein zweites Kind. Wir haben auch, im Geburtshaus hat mein Mann zu mir gesagt, ach, eigentlich war es ja klar, dass es ein Mädchen wird, weil wir hatten einfach die ganzen 9 Monate, haben wir immer von unserem Boas geredet. Das war so der Spitzname, den das Baby halt schon von Anfang an ziemlich schnell gekriegt hat. Und ich habe mich in der ersten Schwangerschaft ziemlich auf einen Jungen eingestellt, weil ich einfach dachte, ich wünsche mir so sehr ein Mädchen und ich kann mir es eigentlich überhaupt nicht vorstellen, einen Jungen zu bekommen. Aber wenn ich mich darauf einstelle, einen Jungen zu kriegen, dann bin ich vorbereitet. Und mit dem Boas, diesem jungen Namen, hat es halt nochmal einfacher gemacht. Also es war wie klar, er würde nicht so heißen, wenn es dann wirklich ein Junge wäre. Aber es war so der Spitzname halt. Und auch unsere Freunde haben immer vom Boas geredet. Und andererseits war ich dann auch so, okay, wenn es dann doch ein Mädchen ist, dann ist es ja einfach eine schöne Überraschung. Das hat mir mega gut getan, während der Schwangerschaft mich so darauf einzulassen, dass es vielleicht ein Junge wird. Und dann hat mein Mann noch im Geburtshaus zu mir gesagt, ja, das zweite gibt sowieso auch ein Mädchen. Und dann haben wir immer schon dann von unserem zweiten Kind geredet und hatten dann auch schon den Namen, den wir damals auch noch für Leana gehabt hätten, haben immer von unserer zweiten Sarina geredet und an Weihnachten, da war sie ja 8 Monate alt, hatte ich so das erste Mal das Gefühl, okay, nächstes Jahr an Weihnachten sind wir zu viert. Ich fühle mich langsam wieder bereit.
Darf
Und
ich
zwar
fragen, wann
dann
deine Zyklen wieder eingesetzt haben nach der
im
Geburt?
November war das.
Okay, also
Also
nach
sie war
einem
7 Monate genau
Jahr.
alt. Und ich hatte das wie so ein bisschen als Zeichen auch von meinem Körper verstanden, dass er wieder bereit wäre.
Und hast du zu der Zeit noch voll gestillt oder da dann auch schon die Flasche gegeben?
Nein, nein, ich habe richtig voll gestillt.
Stillt.
Und zwar hat sie vorher mega schlecht geschlafen und nachts mega viel an der Brust getrunken. Also wahrscheinlich hauptsächlich genuckelt, weil sie hatte nie einen Schnuller. Und das war schon so ein mega Punkt, wo wir gesagt haben, boah, ich hatte so mit diesen Nächten zu kämpfen, mit diesem Schlafmangel. Und ich habe dann ja im Januar direkt wieder angefangen zu arbeiten. Und es war richtig herausfordernd. Und es war auch so ein Grund, dass wir uns oft gefragt haben, wie kriegen wir das hin mit dem zweiten Kind? Und andererseits habe ich dann auch so richtig naiv gedacht, ach, wenn wir jetzt schwanger werden, geht ja noch 9 Monate, bis das Kind kommt, bis dann schläft dann die Leana schon. Also, wenn ich da nicht so naiv gewesen wäre, hätte es, glaube ich, weiß ich nicht, ob es noch ein zweites gegeben hätte, weil sie ist mittlerweile fast 3 und sie schläft immer noch nicht durch. Und genau. Wir waren dann, ja, haben dann im Januar, Februar so nicht mehr verhütet. Und ich wurde dann eigentlich beim zweiten Mal direkt schwanger. Also das war dann Ende März, wo wir Geschlechtsverkehr hatten und noch überlegt haben, sollen wir jetzt verhüten oder nicht? Und mein Mann meinte dann nur so, ach, ich ziehe ihn dann vorher raus. Hat er dann nicht und hat mich angeguckt und gesagt, oh, du bist sowieso schwanger, ich spür's. Und genau so war's. Die Kleine war dann 10 Monate alt und 2 Wochen später habe ich dann getestet. Und ich wollte, dass er es mir halt sagt, dass er den Test anguckt dieses Mal. Und ich habe den Test gemacht und er und die Lerner haben noch geschlafen. Und für mich war es überhaupt nicht schwierig, diesen Test nicht anzugucken, weil ich mir so sicher war, dass ich wieder schwanger war. Ich hatte wieder so ein paar Tage danach, so nach dem Geschlechtsverkehr, so ein Ziehen im Bauch. Ich hatte eine Einnistungsblutung und ich war mir einfach sicher, ich bin wieder schwanger. Und genauso war es dann auch, hat dann den Test, als er aufgewacht ist, angeguckt und gesagt, ja, wir sind schwanger, wir bekommen unsere Sarina. Und das war so ein großer Fehler, dass wir uns so auf dieses Mädchen eingestellt haben, weil ich habe da schon gemerkt, so, was ist, wenn es ein Junge ist, das zweite Mal? Ich wäre so nicht darauf vorbereitet. Und das war die ganze Schwangerschaft über so ein Riesenthema für mich, weil mein Mann es halt unbedingt nicht wissen wollte, aber ich es dann eigentlich unbedingt wissen wollte. Also ich fand die Vorstellung, es wieder nicht zu wissen, mega schön, aber ich hatte halt richtig Angst vor dem Moment, wo das Baby auf die Welt kommt, falls es ein Junge ist, dass ich dann irgendwie diese Liebe nicht verspüre.
Ja.
Und das hat uns dann die ganze Schwangerschaft über eigentlich recht begleitet. Die ersten 3 Monate war ich wieder mega müde. Aber Müdigkeit war ja mittlerweile sowieso ein bisschen Standard. Mir war wieder mega schlecht, aber ich musste mich auch wieder nicht übergeben. Also die Schwangerschaft war eigentlich ziemlich gleich. Ich hatte wieder so einen Hin und Her mit meinem Job, weil es da nicht ganz einfach war, mit Stellenpartnerin, die noch gewechselt hat, jemand zu finden und, und. Ich habe dann Leana kurz nachdem sie 1 Jahr alt geworden ist, in der Nacht abgestillt, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe, dass sie einfach nur noch genuckelt hat und einfach die Nächte so komplett an mir lagen. Mein Mann hat ab und zu mal sie dann in der Nacht, wenn es nicht mehr ging, genommen. Und bei ihm und bei meinen Eltern hat sie einfach die kompletten Nächte ohne Wasser, ohne Milch, ohne sonst was gemacht. Und bei mir wollte sie einfach dauernd nur nuckeln. Und ich habe sie dann so wirklich einfach von einem Moment auf den anderen, habe ich ihr gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Es gibt jetzt keine Brust mehr in der Nacht. Die ersten 2 Nächte waren richtig hart, weil sie das auch halt nicht gut akzeptieren konnte und auch nicht wahrscheinlich die Welt nicht ganz verstand, weshalb ich das jetzt gemacht habe. Und ich habe es ihr dann immer versucht zu erklären. Und danach war es dann kein Problem. Und sie hatte dann eine Phase, wo sie ein bisschen besser geschlafen hat. Sie hat dann noch etwa 1 Monat tagsüber getrunken und dann mit 14 Monaten hat sie aber dann auch sich selber eigentlich abgestillt. Und ich war dann ziemlich froh, weil eigentlich hätte ich es mir auch noch vorstellen können, Tandem zu stillen, aber ich habe dann gemerkt, so mit der Schwangerschaft und so einem kleinen Kind nebenbei, ich war froh, noch mal so ein bisschen Zeit für meinen Körper zu haben, ohne zu stillen. Schlussendlich, genau.
Ja. Und das heißt, in der Schwangerschaft hast du ja schon gesagt, du hast auch wieder bis zum Schluss dann eigentlich gearbeitet.
Ja, ich habe dann schlussendlich, hätte ich noch bis zu den Herbstferien arbeiten wollen. Der Termin war Mitte November am 17. Und ich hatte eigentlich geplant, noch bis zu den Herbstferien zu arbeiten, weil ich dachte, ja, mit 50% nur 3 Vormittage, das sollte eigentlich gehen. Und ich hatte nach den Sommerferien, hatte ich so eine anspruchsvolle Kindergartenklasse mit wirklich einigen sehr, sehr anspruchsvollen Kindern, wo ich dann jeweils nach 2 Stunden in der Pause draußen einfach mich schon hinsetzen musste. Ich hatte so viele, also so oft diesen harten Bauch. Nach 4 Stunden Arbeit musste ich mich einfach hinlegen. Ich hatte am Nachmittag, brauchte ich immer einen Mittagsschlaf und ich habe dann meiner Frauenärztin gesagt, so, ich kriege es einfach nicht mehr hin. Zusätzlich halt noch zu Hause die Kleine zu haben. Ich hatte zum Glück mega viel Unterstützung von meinen Eltern, Schwiegereltern. Mein Mann hat aber in dieser ganzen Zeit halt Schicht gearbeitet und auch mit Nachtdiensten und war halt immer wieder mal auch die ganze Nacht weg. Und die Kleine hatte dann im Sommer wieder so eine Phase, wo sie richtig, richtig schlecht geschlafen hat und sich eigentlich nur beruhigt hat, wenn man mit ihr herumgelaufen ist. Und das fand ich unglaublich anspruchsvoll, auch weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, wie mache ich das mit einem zweiten Kind? Also nicht mal den Moment selber, den ich eigentlich so anstrengend fand, sondern immer den Gedanken, boah, und wie kriege ich das mit 2 hin, wenn er dann nachts arbeitet und ich beide habe und mit ihr herumlaufen muss und das Kleine vielleicht auch noch aufwacht. Also das war wirklich eigentlich die ganze Zeit eine rechte Herausforderung für mich. Und ich habe dann schlussendlich Mitte September wurde ich dann krankgeschrieben, also auch 8 Wochen vor der Geburt, mit der Bedingung, dass ich aber nach 4 Wochen nochmal eine Untersuchung mache bei der Frauenärztin, damit sie mich nochmal krankschreiben kann, weil sie konnte das nur für 4 Wochen am Stück machen, von der Versicherung her. Es war aber dann gerade gut, weil das Baby noch saß in meinem Bauch mit dem Kopf oben und sie wollte dann nochmal gucken, das war so in der 37. Woche dann, ob es wirklich sich gedreht hat.
Ich vermute, für den Geburtsort habt ihr euch wieder dann für das gleiche Geburtshaus entschieden?
Genau, wir sind ja mittlerweile umgezogen. Das war dann so ein Punkt, wo wir uns überlegt haben, macht es Sinn, weil wir mittlerweile halt doppelt so lange Weg hatten. Also statt 20 hatten wir jetzt 40 Minuten Weg. Und wir haben halt schon ein bisschen gedacht, boah, was ist, wenn es nochmal so schnell geht? Reicht's dann noch? Und ich hätte mir auch eine Hausgeburt vorstellen können. Aber die 2 Punkte, die mich dann, oder 3, es gab dann 3 Gründe, die für mich dann dagegen sprachen. Das eine war halt, die Badewanne, die wir zu Hause haben, ist zu klein und der Pool ist ja so weich am Rand und ich hatte das in der ersten Geburt, wollte ich mich halt immer mit den Füßen abstützen und ich dachte, das kann ich dann im weichen Pool nicht und wir wohnen halt ziemlich weit weg von dem Krankenhaus. Und das waren so die 2, 3 Punkte, wo ich gesagt habe, nee, komm, wir gehen lieber ins Geburtshaus und es macht ja auch keinen Sinn, zu Hause zu gebären, wenn wir danach fürs Wochenbett ins Geburtshaus wollen, weil das fand ich so toll und das wollte ich halt dieses Mal auch wieder. Und dann haben wir uns wieder fürs gleiche Geburtshaus entschieden. Ich hatte, die eine Hebamme war noch die gleiche, die andere hat sich, genau, und ich hatte dann noch eine neue. Und die haben auch wieder die Untersuchungen gemacht. Und ich habe dann so einen mega tollen Geburtsvorbereitungskurs gefunden, für Zweitgebärende speziell, wo es halt mehr auch noch so drum geht, sich auf die zweite Geburt einzulassen mit dem Hintergedanken, du hast schon mal geboren, was kannst du da mit rausnehmen? Was hat dir geholfen? Was willst du vielleicht anders machen? Wir haben wie die erste Geburt nochmal so archiviert. Und dort ging es halt auch darum, die eigene Geschwisterbeziehung zu reflektieren. Und das hat mir extrem geholfen, weil ich halt auch 1-2 Mal auf dem Ultraschall das Gefühl hatte, oh, ich glaube, ich habe einen Jungen gesehen. Und dann das Nichtwissen fand ich mega herausfordernd. Und ich habe dann richtig so überlegt, oder mich damit auseinandergesetzt, wieso es für mich so schlimm wäre, einen Jungen zu bekommen. Und schlussendlich habe ich dann gemerkt, ich habe selber einen jüngeren Bruder und ich selber habe immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen das leichtere Leben hatte. Ich war mega gut in der Schule, ich hatte immer mega tolle Lehrpersonen, ich hatte irgendwie, es hat einfach immer alles so ruckzuck funktioniert. Ich hatte dann meinen Freund, ich war noch Au-pair in den USA, wir waren mega lang auf Weltreise und mein Bruder hatte immer so ein bisschen in meinen Augen das schwierigere Leben. Der hat sich mega oft verletzt, musste immer mal wieder ins Krankenhaus zum Nähen oder operieren und hatte nicht so Glück mit seinen Lehrpersonen, hatte ADHS, hatte Mühe in der Schule. Und ich habe dann gemerkt, so, dass ich eher Angst habe, dass ein Junge es schwieriger haben könnte in seinem Leben. Und dass mir das Angst macht.
Deine Vergangenheit quasi auf die Zukunft deines Kindes projiziert. Spannend.
Und dass ich halt auch immer mir eigentlich als Kind eine Schwester gewünscht hätte, die einfach mit mir zu Hause bastelt und mit Puppen spielt. Und mein Bruder war halt so voll der Wildfang, der war immer draußen. Und wir haben eine mega gute Beziehung. Also daran lag es überhaupt nicht. Aber ja, ich habe dann wie gemerkt, dass ich meine Wünsche, selber eine Schwester zu haben, halt auf Lerner projiziert habe. Und schlussendlich habe ich dann aber gemerkt, was es auch nicht unbedingt leichter gemacht hat, dass es mir einfach Angst macht, dass ich nicht beeinflussen kann, was da für ein Kind kommt und was es mitbringt. Und dass es aber mein Leben so krass beeinflusst. Die nächsten, ja, nicht nur 18 Jahre, sondern mein Leben lang. Genau. Das war so eine krasse Einsicht,
Ja.
die ich da dann hatte.
Super. Und wie hat es dann deine Entscheidung beeinflusst, rauszufinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird in der Schwangerschaft?
Mein Mann war an dem Punkt, wo er gesagt hat, wenn es für dich wirklich so ein Problem ist, dann lass es dir einfach sagen. Aber das wollte ich irgendwie auch nicht. Und dann war ich in der 37. Woche ja nochmal zu diesem Ultraschall. Und er ist dann nicht mitgekommen, weil es mega herausfordernd gewesen wäre an diesem Tag mit Lernerbetreuung und er musste noch arbeiten und, und. Und ich habe dann so ein bisschen es drauf angelegt. Also ich habe meiner Frauenärztin nicht mehr deutlich gesagt, dass ich es nicht wissen will, weil ich einerseits dachte, eigentlich müsste sie es ja wissen, sie kennt mich jetzt schon so lange und wir wollten es ja nie wissen. Und andererseits habe ich es, glaube ich, auch so ein bisschen drauf angelegt, dass sie sich vielleicht verplappert. Und dann war es tatsächlich so, dass sie einen Ultraschall gemacht hat. Oh ja, der Kopf ist unten, weiter nach oben geschaltet hat, das ist die Wirbelsäule und hier sind die Hoden. Und ich war völlig, ich habe mich so gefreut, ich hatte auch Freudentränen und ich war mega happy und für mich war es mega richtig und gut, dass ich es dann erfahren habe. Aber ich habe es einfach dann noch die letzten 2 Wochen für mich behalten. Also ich habe niemandem gesagt, dass ich es weiß. Außer mit Leana, wenn wir alleine waren, habe ich manchmal ihr gesagt, dass sie einen Bruder bekommt. Aber sie war ja da erst gerade 1,5 und konnte es somit auch nicht wirklich ausplappern.
Ja.
Genau.
Aber schön, dass das dann für dich einfach dieses Wissen so eine Erleichterung gebracht hat. Ja.
Ja.
Eine Frage habe ich noch. Wäre dein Kind in der Beckenendlage geblieben, wäre dann auch noch eine Bindung im Geburtshaus möglich gewesen in der Schweiz oder wäre es dann automatisch das Krankenhaus geworden?
Das wäre automatisch das Krankenhaus geworden. Und ich habe auch meinem Kind immer gesagt, guck mal, du kannst es jetzt noch genießen. Du sitzt anscheinend gerne, mach das mal. Wir gehen noch in den Urlaub, ins Ferienhaus von meiner Tante in den Bergen. Bis dann hast du Zeit, aber danach musst du dich drehen. Und ich habe auch da immer wieder so diese Hypnosen gemacht. Und da gab es auch eine, wo es um die Beckenendlage ging, glaube ich. Und in diesem Urlaub war es irgendwann mal so anstrengend, weil der Bauch dann schon so groß war und der Kopf hat so krass auf meine Lungen gedrückt, dass ich kaum Luft bekommen habe. Und ich hatte dann so einen richtigen Down-Tag, wo ich einfach gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr. Wie halte ich das noch 4 Wochen aus bis zur Geburt? Jetzt wird es richtig anstrengend. Und am Abend hat dann mein Mann die Hand auf den Bauch gelegt und hat dem Baby gesagt, komm, du musst dich jetzt drehen, es ist mega anstrengend für deine Mama und wir wollen unbedingt ins Geburtshaus, du musst jetzt mitmachen, du musst dich drehen. Und tatsächlich am nächsten Morgen habe ich gespürt, dass es sich gedreht hat.
Wow.
Und das war halt 3 Tage vor dem Ultraschalltermin.
Ja.
Deshalb wusste ich eigentlich schon, dass es richtig liegt. Ich habe das auch immer selber ziemlich gut tasten können, wo was liegt. Und habe dann trotzdem noch zur Geburtsvorbereitung Akupunktur gemacht, weil bei der ersten Geburt war ich, glaube ich, nur einmal und wegen dem Lockdown waren dann alle anderen Termine halt abgesagt. Und jetzt habe ich das richtig genossen, noch ein paar Mal zur Akupunktur zu gehen. Genau, das fand ich mega schön. Ich war noch beim Osteopathen, wenn ich manchmal Rückenschmerzen hatte, das hat auch mega geholfen. Und dann war es wieder so im November, jeder Tag halt so, oh, was wird's? Wann? Nein. Was wird's, wusste ich ja jetzt. Aber jeden Tag so, oh, wird das vielleicht das Geburtsdatum vom Baby? Es war richtig spannend. Und dann auch wieder gut eine Woche vor dem Termin hatte ich einmal so einen mega schönen Tag noch mit meiner Familie, mit Freunden. Und am Abend hatte ich das Gefühl, oh, jetzt könnte es, glaube ich, losgehen. Und schlussendlich habe ich gemerkt, das ist so viel in meinem Kopf, dass ich möchte, dass es jetzt losgeht, weil ich das Datum auch so toll fand. Wir haben dann auch unsere Tochter abholen lassen und kaum war sie weg, war gar nichts mehr. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich muss loslassen. Ich entscheide nicht, wann es losgeht, sondern das Baby entscheidet es. Und es ist dann schlussendlich noch 3 Tage gegangen, bis es wirklich losgegangen ist. Ich hatte den ganzen Nachmittag dann am Mittwoch Wehen. Also eigentlich schon Montag und Dienstag immer wieder mal, aber halt nie mega regelmäßig und nie über längere Zeit, immer nur ein paar Stunden. Und am Abend, am Mittwoch, habe ich dann meinen Mann von der Arbeit nach Hause kommen lassen. Ich war bei meinen Eltern, die wohnen eigentlich in der Mitte von uns und dem Geburtshaus, was mega praktisch war. Und dann dachten wir, okay, die Wehen kommen jetzt regelmäßig. Ich habe schon gemerkt, es sind noch nicht so richtig krasse Wehen, dass es jetzt direkt losgeht. Aber ich wusste halt auch, plötzlich kann es schnell gehen. Und deshalb sind wir dann zur Kontrolle ins Geburtshaus gefahren. Und der Muttermund war da, glaube ich, schon bei 3 Zentimeter offen, aber das CTG hat noch nicht mega die Geburtswehen angezeigt, sondern nur so leichte Wehen. Und wir haben uns dann aber trotzdem entschieden, dass wir im Geburtshaus übernachten, falls es halt plötzlich schnell gehen sollte. Und das war im Nachhinein eine mega gute Entscheidung, weil wir einfach 12 Stunden durchgeschlafen haben. Also ich bin immer mal wieder aufgewacht, weil ich eine Wehe hatte, aber konnte immer direkt wieder einschlafen. Und ich glaube, diese Nacht hat mir so gut getan, das nochmal zu haben. Und am Morgen war dann irgendwie immer noch Zustand unverändert. Und dann sind wir zu meiner Mama gefahren. Ich war dann mit meiner Mama und meiner Tochter noch auf dem Spielplatz und es war so ein richtig schöner Tag. Die Sonne war mega, hat mega geschienen. Wir mussten nicht mal eine Jacke anhaben. Wir haben es mega genossen auf dem Spielplatz. Ich habe dann immer den leeren Wagen gestoßen. Meine Mama hatte die Kleine an der Hand und ich dachte nur so, oh Gott, ich habe ja jetzt schon ziemliche Wehen und meine Mama ist damals bei der Geburt von meinem Bruder, hat sie mich und das Nachbarsmädchen einige Stunden bevor er auf die Welt gekommen ist, noch mit dem Schlitten durch den Schnee gezogen. Und ich dachte nur die ganze Zeit, ich kann ja kaum einen leeren Kinderwagen schieben. Wie hat sie das bloß gemacht? Und um 12 habe ich dann gemerkt, boah, jetzt will ich zu Hause sein oder einfach im Bett sein und hatte dann wieder eigentlich den gleichen Moment, wie ich bei Leana auch hatte, dass ich einfach im Bett liegen wollte und allein sein wollte. Und ich habe wieder die Musik gehört, die Trancen gehört, die Wehen veratmet und lustigerweise fiel es mir beim dieser Geburt viel schwieriger, wirklich so positiv zu denken und loszulassen, als bei der ersten, weil ich glaube auch, wie gewusst habe, was alles noch kommt. Und ich hatte da einen Moment nach ein paar Stunden, wo ich mir so überlegt habe, kommt es wohl noch heute zur Welt? Wahrscheinlich zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags. War plötzlich so in meinem Kopf. Und irgendwie um 3 Uhr nachmittags habe ich mich aufgesetzt und habe laut ausgesprochen: Ich bin jetzt bereit für dich. Du darfst es kommen, mein Junge. Und es macht mich schon wieder so emotional, weil das war wirklich so dieses komplette Loslassen und dieses komplette Akzeptieren. Doch, jetzt kann er kommen. Das war so der emotionalste Moment für mich eigentlich unter der Geburt. Mein Mann hat dann die Hebamme informiert, dass wir kommen wollen, wollte sich noch Pizza bestellen. Ich habe nur gesagt, nein, wir müssen jetzt los, weil ich habe wie gemerkt, die nächste Wehe, die wird immer stärker. Ich möchte jetzt los. Und ich hatte ja ziemlich Respekt davor, so diesen Moment zu verpassen. Wann müssen wir los? Und wir sind dann kurz nach 3 losgefahren. Mein Mann hat fast die Ausfahrt verpasst zum Geburtshaus. Hat dann aber alles funktioniert. Wir waren, glaube ich, um 20 vor 4 im Geburtshaus. Und ich hatte die ganze Fahrt über wirklich krasse Wehen. Ich bin angekommen. Es war irgendwie niemand da. Und die Zimmer vom Geburtsraum war verschlossen. Und ich habe gehört, dass jemand drin ist. Und ich habe dann kurz geklopft. Und dann war aber schon eine andere Frau dort am Gebären oder halt in den Wehen. Und meine Hebamme war gar noch nicht vor Ort, weil die war noch bei einer Schwangerschaftskontrolle. Die wusste aber, dass halt die Hebamme von der Gebärenden schon da ist, also dass wir nicht alleine waren. Und die Hebamme hat mich dann hochgebracht ins eine Wochenbettzimmer. Da gab es eine kleine Badewanne, die hat sie dann gefüllt. Ja, ironischerweise wollte ich ja nicht in einer kleinen Badewanne gebären, aber schlussendlich ist es genauso gekommen. Auf dem Klo habe ich noch meinen Schleimpfropf verloren, was ich richtig interessant fand. Habe den auch noch so in die Hand genommen und untersucht, weil das habe ich halt bei der ersten Geburt nicht gemacht oder ich habe auch gar nicht gemerkt, wann ich den verloren habe. Und eine mega gute Freundin von mir, die hatte den Geburtstermin 2, 3 Tage vor mir und die hat halt ihren Schleimpfropf schon eine Woche vorher verloren. Und ich fand das auch so mega interessant. Schlussendlich ist ihr Kind dann einen Tag später zur Welt gekommen, wie meins. Aber dass es halt so unterschiedlich sein kann. Und ich war da bei 9 Zentimeter und durfte halt auch nicht mitpressen. Und ich fand das richtig schwierig, weil ich halt schon so mitpressen wollte. Und da hat mir diese Pferdelippenatmung mega geholfen, dass ich das einfach so ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen konnte. Ich war dann, glaube ich, um 4 in der Badewanne. Dann ist meine Hebamme noch dazugekommen. Also dann waren sie dann zu zweit. Und dann ist um 4:06 bei der Wehe die Fruchtblase geplatzt in der Badewanne. Und ab da hatte ich dann richtig krasse Presswehen. Ich habe einmal gepresst und ich dachte mir nur so, oh Gott, und wie habe ich das letzte Mal über eine halbe Stunde geschafft? Das ist ja so überwältigend. Und ich konnte auch zwischen dieser und der nächsten Wehe wie gar nicht mehr aufhören zu pressen, obwohl sie mir das gesagt haben, aber ich habe es wie fast nicht mehr geschafft. Und dann war er um 11 nach, also 16:11 war er dann schon auf der Welt.
Genau, wie du es
Das,
vorher gesagt hattest,
genau.
zwischen 4 und 5.
Und zwar auch so schön, dass es 16:11 war, weil er ist am 11.11. zur Welt gekommen.
Oh, wow.
Genau. die Hebamme hat dann schon direkt gesagt, oh, es ist Junge. Sie ist aus dem Iran. Und es war so witzig, weil sie es dann direkt ausgeplappert hat. Und für meinen Mann war es dann eine mega Überraschung. Der hat geweint vor Freude und war total happy. Und ich hatte dann total den Moment mit ihm, dass ich so diese Liebe auf den ersten Blick verspürt habe, die ich eigentlich so bei meiner Tochter nicht von Anfang an verspürt habe. Sondern das hat echt gedauert. Und das fand ich so schön, dass ich das bei ihm hatte.
Ja, ist schön, dass dein Mann sich auch so freuen konnte, obwohl er eigentlich mit einem Mädchen gerechnet hatte. Und hattet ihr euch denn über jungen Namen unterhalten in der Schwangerschaft?
Ja, das war, ja, wir hatten damals für Leana hatten wir zwei Namen eigentlich. Wir hatten also zwei Kombinationen. Wir hatten Nilo Enea und Silas Enea. Und für mich war dann auch so in der zweiten Schwangerschaft der Gedanke, ich kann ja nicht nochmal genau die gleichen Namen nehmen. Das ist doch irgendwie, als hätten wir uns nichts Neues für dieses Baby überlegt. Und irgendwann mal habe ich, ich glaube sogar im Geburtshaus bei diesen Geburtskarten, den Namen Nilas gelesen und dachte, oh, das ist ja eigentlich perfekt, weil das ist wie eine Mischung zwischen beiden. Und wir hatten dann am Schluss, sind wir noch ein bisschen hin und her geschwankt zwischen Nilas oder Nilo und haben ihn dann aber angeguckt und es war so klar, boah, das ist unser Nilas. Es war sonnenklar.
Oh, schön.
Genau. Und Nilo ist jetzt ein Spitzname, also passt das auch.
Passt ja dann auch, genau. Wann kam denn die Plazenta hinterher von Nilas?
Ich glaube, eine halbe Stunde später. Es war dann auch wieder so, dass wir ihn abgenabelt haben. Mein Mann hat das wieder übernommen. Die Plazenta, also die Nabelschnur war auch schon auspulsiert. Und dann habe ich auch in der Badewanne, ich habe mich dann so aufgesetzt, so in eine breite Hocke. Und dann ist sie dann gekommen, die Plazenta, genau. Und ich habe das nochmal so richtig bewusst genossen, weil ich mir bewusst war, es war für mich während der Schwangerschaft schon so klar, ich liebe es zwar unglaublich schwanger zu sein, aber ich will das nicht nochmal erleben, weil es auch so herausfordernd war mit dieser Leana, die ihn halt nicht geschlafen hat. Und für mich war wie so klar wie eigentlich war, dass wir mega schnell ein zweites wollen, so klar war es auch, dass wir jetzt fertig sind und dass die Familienplanung abgeschlossen ist. Und für mich war wie bewusst so die Plazenta, das ist jetzt noch so der letzte Schritt und dann ist es fertig. Und ich habe das nochmal so bewusst genossen, dass die dann rauskommt und die ersten Tage Geburtshaus waren auch mega schön.
Wie war das? Konnte Leana euch im Geburtshaus besuchen?
Ja, das durfte sie. Er kam ja dann Donnerstagnachmittag zur Welt und sie ist dann am Freitagnachmittag das erste Mal gekommen. Ich habe sie dann auch unten abgeholt, sie hochgetragen, dass sie zuerst mal einfach nochmal mich sieht und wir haben es auch gefilmt, weil es mega schön war. Nilas lag auf dem Bett und Leana hat ihn angeschaut und nur gesagt, Bebe Nini. Bebe Nini, so völlig verliebt, weil ich war auch darauf vorbereitet, dass sie es vielleicht nicht so toll findet oder einfach gar nichts von ihm wissen will, aber sie war von Anfang an einfach Feuer und Flamme und ja, hatte so, so Freude an ihm, es war mega schön. Und wir sind dann bis Montag sind wir geblieben.
Okay.
Ja, mein Mann war zum Teil bei mir im Geburtshaus, zum Teil aber auch zu Hause bei Leana. Meine Eltern haben die restliche Zeit abgedeckt und dann sind wir nach Hause gefahren und der schönste Moment zu Hause war dann, als meine Eltern den Kleinen kennengelernt haben, weil Leana so richtig stolz sie ins Schlafzimmer geführt hat und gesagt hat, guck, Bebe Nini, Bebe Nini und richtig stolz so ihren kleinen Bruder gezeigt hat und dann auch direkt meine Mama genommen hat und so sie aufgefordert hat, dass sie ihm jetzt einen Kuss gibt. Es war ein richtig, richtig schöner Moment.
Oh. Sehr schön. Genau. Ging es dir denn mit dem Stillen und auch Babyblues im zweiten Wochenbett?
Ich war aufs Schlimmste vorbereitet, aber es war richtig schön. Und ich hatte keinen Babyblues. Ich hatte schon so die Tage, wo ich es ein bisschen schwieriger fand oder herausfordernder fand. Aber durch das, dass ich, glaube ich, so auf alles vorbereitet war, war es schlussendlich einfach mega gut. Also ich hatte schon so ein bisschen die Hormonumstellung. Ich hatte lustigerweise weniger Nachwehen wie nach der ersten Geburt, was ja eigentlich eher umgekehrt der Fall ist.
Mit jeder Geburt werden sie eigentlich stärker.
Bei mir war es nicht so. Ich hatte mega schnell wieder mega viel Milch. Ich glaube, weil ich halt auch so lange gestillt habe. Also das ist richtig schon an der ersten Nacht eigentlich ist es nur so geflossen. Ich habe dann auch ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass der Nilas immer Bäuerchen machen muss nach dem Trinken, weil Leana musste das nie. Und bei ihm musste ich wirklich, weil er sonst immer wieder die ganze Milch rausgelassen hat, ihn wirklich hochnehmen, dass er ein Bäuerchen macht. Das war so die größte Veränderung. Aber Stillen hat mega gut geklappt. Ich konnte ihn auch mega gut nach dem Stillen hinlegen. Leana war so ein Kind, sie musste die ganze Zeit auf mir sein. Ich konnte sie von Tragtuch nie hinlegen. vom Arm nie hinlegen, wenn sie geschlafen hat. Bei Nilas war das alles kein Problem und das hat es halt viel einfacher gemacht, dass ich ihn einfach stillen konnte, hinlegen konnte und dann Zeit hatte für Liana. Genau.
Super. Das klingt gut. Liebe Nadja, ich danke dir, dass du uns so detailreich auf deine Geburtsreise mitgenommen hast und gerade, dass du das Gender-Thema so im Detail angesprochen hast, weil ich glaube, das ist auch noch so ein Tabuthema, wo viele nicht drüber reden. Aber auch ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Sag doch zum Schluss vielleicht nochmal für die, die in der Schweiz zuhören, wo man euren Podcast hören kann.
Sehr gerne. Das ist der Geburtspodcast und bei uns findet man auf Spotify oder sonst überall eigentlich, wo es Podcasts gibt. Und wir sind auch auf Facebook und Instagram zu finden unter Geburtspodcast.
Super. Vielen lieben Dank, Nadja.
Sehr gerne.
Das war die 100. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Wie immer, wenn dir der Podcast gefällt und wenn du nützliche Informationen für dich mitnehmen konntest, freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn abonnierst, eine Sternebewertung hinterlässt. Du kannst mir auch auf Instagram folgen. Dort poste ich regelmäßig Content rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Vielen Dank und bis nächste Woche.